Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Advance Football Spieltrieb. Und auch in dieser Woche gibt es wieder mal eine Studie des Monats. Und lass uns direkt reinsteigen, denn heute geht es um eine Frage, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen banal klingt und sich bei näherem Hinsehen aber dann doch irgendwie als ausgesprochen komplex entpuppt. Denn wie stark beeinflusst der Ort, an dem jemand aufwächst, seine sportliche Entwicklung? In der Forschung spricht man nämlich hier von dem sogenannten Birthplace-Effekt, also ein Konzept, das ursprünglich einfach beschreibend war und sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Baustein in der Talentforschung entwickelt hat. Und wir werden heute sehen, es geht dabei längst nicht mehr nur um irgendwie Stadtgrößen, sondern um vor allem auch irgendwie das Zusammenspiel von sozialem Umfeld, Infrastruktur und auch einer gewissen kulturellen Dynamik. So, und jetzt ist natürlich da die Frage, wie bin ich auf das Thema gekommen? Es gab vor ein paar Monaten, ja fast schon ein Jahr, glaube ich, einen Shitstorm für den DFB. Und der Damir Dugancic musste sich da einigen Anfeindungen entgegenstellen, da das Talentförderprogramm Stützpunkte unter anderem in Brandenburg schließen wollte. Und da war natürlich die Frage des Warum. Und die Antwort war, naja, die Tendenz sei klar, mehr Talente in Ballungsräumen, weniger auf dem Land. In manchen Regionen fördern wir zu viele Spieler, die nicht förderungswürdig sind, in anderen zu wenig. In der Uckermark etwa werden derzeit 7% der Spieler des betreffenden Jahrgangs in einem Stützpunkt gefördert. Die durchschnittliche Auswahlquote, also deutschlandweit, liegt dagegen bei etwa 3,5%. Vor allem in den Großstädten sieht man Verbesserungsbedarf und deshalb gibt es künftig einen zusätzlichen Stützpunkt anstatt in Brandenburg in Berlin. So, das war das damals und schon damals habe ich mich mit Sacco und Marian drüber unterhalten und wir haben uns gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass der DFB zum einen so lange braucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, also da, wo viele Kinder sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, Talent zu finden und diese dann umzusetzen. Und ja, mir ist klar, der DFB ist ein Tanker und Sportpolitik spielt da eine Rolle etc. Ist mir alles klar. Aber andererseits fand ich dann den Ansatz, nur aufgrund von Einwohnerzahlen Entscheidungen zu treffen, irgendwie auch nicht so richtig befriedigend. Und schon 2024 habe ich dazu eine spannende Studie gefunden gehabt aus den USA. Und das ist mir vor kurzem wieder eingefallen und gedacht, hey Mensch, da kannst du doch so ein bisschen was draus machen. Und bevor wir da jetzt einsteigen in dieses Thema, wie bei allen Ausführungen, die wir bei Advance Football treffen, ist es auch dieses Mal so, dass wir sicherlich den ein oder anderen Fehler oder den ein oder anderen oder die ein oder andere Ungenauigkeit machen. Und es sei uns verziehen, wir haben nicht die Ressourcen, Dutzende hauptamtliche Sportwissenschaftler oder andere schlaue Menschen anzustellen. Wer das erwartet, muss, ja, ich weiß nicht, entweder zum Verband oder irgendwelche Rechercheninstitutionen wie zum Beispiel den TSG Research Lab gehen, die haben einfach andere Möglichkeiten. Wir versuchen bei Advance Football Diskussionen anzuregen und die Fußballlandschaft in Deutschland so ein Stück weit zu bereichern. Heißt, wenn du also Anmerkungen hast, Hinweise, aber auch vielleicht Erfahrungen jetzt in der Thematik oder auch Fragen, dann gerne einfach an podcast@advance.football schreiben. Ich bzw. wir freuen uns da auf jeden Fall auf Rückmeldung. So, und jetzt lass uns mal reinstarten das Ganze und lass uns mal loslegen, denn ich beziehe mich heute auf zwei zentrale Arbeiten, nämlich zum einen auf Hancock, Virima und Newman aus dem Jahr 2022 mit dem Titel The Geography of Talent Development und zum anderen auf Van Nieuwstad, das Elfering Gemser 2020, Mechanisms Explaining the Birthplay Effect for Male Elite Football Players. So. Und beide Studien greifen denselben Kern auf, nämlich die räumliche Dimension von Talententwicklung, aber sie nähern sich dem Ganzen aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja, also Hancock, also die erste Studie, eher theoretisch und international vergleichend. Van Nieuwstad empirisch, konkret und mit dem Blick auf ja den europäischen beziehungsweise in dem Fall den niederländischen Fußball. Und ich glaube, wir müssen, bevor wir in die Studien reingehen, einmal nochmal kurz über dieses Konzept sprechen beziehungsweise den Effekt. Denn der Birthplace-Effekt wurde vor rund 20 Jahren durch Arbeiten von Jean Corté entschuldigt mein Französisch, und Kollegen bekannt. Denn ihr zentrales Argument, Spitzenleistungen im Sport entstehen nicht zufällig verteilt über das Land, sondern gehäuft in bestimmten Regionen oder auch Stadtgrößen. Und dann stellte man fest, hey, dass Spitzensportler überdurchschnittlich häufig aus mittelgroßen Städten stammten, nicht aus irgendwelchen Megastädten, aber auch nicht aus der ländlichen Abgeschiedenheit. Und diese Beobachtung wiederholte sich über viele Länder und auch Sportarten hinweg. Und die Hypothese lautete dann also, mittelgroße Städte bieten ein optimales Gleichgewicht, genug Infrastruktur, um Sport oder den Sport ernsthaft zu betreiben, aber gleichzeitig auch ausreichend soziale Nähe, Freiräume und informelle Spielgelegenheiten, die kreatives Lernen fördern. So. Und so entstand eigentlich ein einfaches, aber dann doch irgendwie recht wirkungsvolles Modell oder eine Aussage, nämlich Stadtgröße als Prädikator für Talentwahrscheinlichkeit. Jetzt ist es aber so, dass diese Vereinfachung der heutigen empirischen Prüfung nicht mehr so richtig standhält. Und genau das zeigen die beiden Studien, über die wir heute sprechen möchten. Und am Ende gibt es auch noch einen kleinen Ausblick, wie ich oder wie wir das sehen bei dem Thema Talentförderung. Und dann gehen wir mal rein in die erste Studie. Denn Hancock und sein Team analysierten die Herkunft von knapp 9000 US-amerikanischen Basketballspielerinnen und Basketballspielern vom College, also von der NCAA bis zur NBA, dann logischerweise die Profi-Ebene. Und sie wollten wissen, aus welchen Regionen überproportional viele Athleten stammten und ob sich so bestimmte Hotspots irgendwie identifizieren lassen. Und die Ergebnisse waren da tatsächlich recht deutlich, denn die höchste Wahrscheinlichkeit, ein NBA-Profi oder eine NBA-Profispielerin zu werden, lag bei Geburtsorten zwischen 100.000 bis 999.000 Einwohnern, mit einer Bevölkerungsdichte von etwa 1.000 bis 4.999 Einwohnern pro Quadratkilometer. Das sind also keine Metropolen, zumindest jetzt für US-Standards, sondern strukturstarke Mittelstädte mit hoher sportlicher Dichte und vor allem auch erreichbaren Trainingsmöglichkeiten. Doch der Henker geht da weit über diese Statistik hinaus, denn er beschreibt da auch noch zwei zentrale Mechanismen, die diesen Birthplay-Effekt überhaupt erst verständlich machen. Nämlich einmal erstens die Infrastruktur. Ja, also Orte, an denen Kinder einen leichten Zugang zu Sportstätten, Vereinen und auch öffentlichen Spielflächen haben, schaffen überhaupt erstmal die Gelegenheit für regelmäßiges Üben, formell, also in einem Trainingskontext oder auch informell, also mit Freunden oder im Alltag, wenn man da selber alleine unterwegs ist. Und das Zweite, was er sagt, ist soziale Struktur. Ja, also enge, unterstützende Gemeinschaften mit engagierten Trainern und Eltern fördern Langfristigkeit und Motivation. Die Entwicklungsbedingungen sind also ein Stück weit warm, also liefern Nähe, aber halt eben nicht überstrukturiert. Und Hancock betont dabei, dass es sich nicht um deterministische Zusammenhänge handelt, also der Geburtsort ist quasi kein Schicksal an sich, sondern vielmehr ein Kontextfaktor, also eine ökologische Nische, in der bestimmte Talente gedeihen können, wenn andere Faktoren außenrum stimmen. Und er weist natürlich auch auf methodische Schwächen hin, die da irgendwie auch naheliegend sind, nämlich viele Studien verwechseln Geburtsort und Entwicklungsort. Ja, nutzen dann irgendwie unklare Stadtgrenzen. Also wenn jetzt einer in einem Stadtteil geboren ist, der eigentlich schon alleine gezählt wird, aber dann doch irgendwie zu einer Metropolregion gehört, war das immer unterschiedlich. Oder sie erfassen nicht, wann Kinder tatsächlich wo aufgewachsen sind. Und damit macht dann Hancock deutlich, die Forschung brauchte zu diesem Zeitpunkt einfach mehr Präzision und nicht eben irgendwelche mehr Anekdoten einzelner Spieler oder einzelner Sportler. So, und die Präzision, die wir jetzt irgendwie hier vermisst haben, die lieferte der Van Nieuwstedt am Beispiel des niederländischen Männerfußballs. Denn die Forscher analysierten die Herkunft von 825 Profispielern, darunter alle, die zwischen 2013 und 2018 in der Eredivisie spielten. Anders als die früheren Arbeiten betrachteten sie denn nicht nur diesen Geburtsort, sondern die Gemeinde auch des ersten Jugendvereins, also jenen Ort, an dem der Spieler, der dann später in der Eredivisie war, seine Entwicklung tatsächlich begonnen hat. Und diese Entscheidung allein ist schon irgendwie so ein bisschen methodisch bemerkenswert, denn sie rückt den Fokus weg von den rein in Anführungszeichen Verwaltungsdaten hin zu den biografisch tatsächlich relevanten Räumen, die so ein Sportler hat. So. Und Ziel war es dann tatsächlich zu verstehen, welche Faktoren die Talent Yield eine Gemeinde bestimmen. Also den Anteil an Jugendlichen, die tatsächlich dann den Sprung ins Profiniveau schaffen. Und das Ergebnis war dann tatsächlich überraschend, die zumindest, also für Leute, die den Birthplace-Effekt zu wörtlich genommen haben, denn Urbanität selbst, also hohe Bevölkerungsdichte und Stadtgröße, hat keinen unabhängigen Einfluss, sobald man sozioökonomische und kulturelle Variablen berücksichtigt. Also was dagegen viel wichtiger ist als die Urbanität selbst, sind nämlich drei Dinge. Einmal der sozioökonomische Status, also ein höheres Medianeinkommen von der Gemeinde korreliert positiv mit dem Talent-Yield, also mit dem Bereich, wo mehr Talente entstehen. Familien können also mehr zum Beispiel in die Ausbildung, den Transport der Sportler oder der Kinder und auch ins Training investieren. Das zweite, der Migrationshintergrund. Gemeinden mit einem höheren Anteil an Migranten haben überdurchschnittlich viele Profispieler hervorgebracht. Dahinter steht dann wahrscheinlich eine Kombination aus so einem stärkeren fußballkulturellen Bezug und intensiven informellen Spielformen im Alltag. Das ist auch immer wieder, wenn man sich mit Scouts oder in vermeintlichen Experten hier in Deutschland im Kinder-Jugendfußball unterhält, so dieses Thema, dass wenn Spieler, Spielerinnen aus bestimmten kulturellen Kreisen kommen, dass da irgendwie ein bisschen ein anderer Drive, ein anderer Biss dahinter ist. Das möchte ich aber jetzt erstmal unkommentiert lassen. Und das dritte ist die Sportpartizipation. Ja, also je höher die allgemeine Fußballbeteiligung dort, desto größer die Basis für Selektion und Entwicklung. Und damit verschiebt sich dann auch so ein Stück weit die Perspektive, denn nicht die Stadt an sich, sondern die soziale Zusammensetzung und Kultur erklären, warum bestimmte Orte überproportional dann auch viele Talente hervorgebracht haben oder hervorbringen auch. Und die drei Autoren sind es ja, die schließen da mit einer wichtigen Warnung, denn der Birthplace-Effekt darf nicht ökologisch fehlinterpretiert werden. Was auf Gemeindeebene gilt, muss nicht unbedingt für Individuen gelten. Also ein Kind aus einem einfacheren Ort hat nicht automatisch Vorteile, aber es wächst in einem System auf, das tendenziell mehr Möglichkeiten eröffnet. Und mit einfachem Ort meine ich in dem Fall, wo es vielleicht nicht so viele Brennpunkte oder Ähnliches gibt. So, und wenn man jetzt aber diese beiden Studien, die ich gerade vorgestellt habe, zusammennimmt, entsteht da so ein bisschen ein differenziertes Bild. Denn Talententwicklung ist ein räumlich eingebetteter Prozess. Was meine ich damit? Hier mal ein einfaches, aber nützliches Modell, nämlich drei Ebenen, die sich da auch so ein Stück weit verstärken. Einmal die Makroebene, also es braucht strukturelle Rahmenbedingungen, Erreichbarkeit von Anlagen, eine hohe Wettbewerbsdichte, kurze oder passende Transportwege. Also ich muss nicht irgendwie mit dem Schiff, mit dem Auto und dann noch mit dem Bus fahren. Also da liegen quasi diese klassischen Birthplace-Effekte nach Hancock. Das zweite ist die Mesoebene, also die soziale Organisation dort. Wie ist die Vereinslandschaft? Wie ist das Schul- und Bildungssystem, aber auch das Betreuungsprogramm? Gibt es eine lokale Fußballkultur? Die gibt es vermeintlich überall in Deutschland oder in Europa. Dann ist die Frage, wie ist die ausgeprägt? Und auch welche Diversität gibt es in diesen Bereichen? Und dann greifen dort nämlich die Mechanismen von Nystad und auf der Mikroebene dann ganz klar die individuelle Entwicklungsbedingung. Ja, also das, was wir immer haben beim Thema Talentförderung, welches familiäre Umfeld gibt's, was ist beim Thema Motivation und Volition, wie sieht's mit der Selbstregulation aus, wie viel wird informell gespielt. Das sind quasi diese drei Ebenen, also einmal diese Makroebene, strukturelle Rahmenbedingungen, die Mesoebene, wie ist die soziale Organisation und dann die Mikroebene, individuelle Entwicklungsbedingungen. Und der Birthplace-Effekt ist letztlich ein Indikator dafür, wie diese Ebenen zusammenwirken können. Ja, es ist kein Naturgesetz, sondern eine ökologische Signatur eines erfolgreichen Systems, mehr oder weniger. Jetzt habe ich mich gefragt, okay, was sind denn eigentlich diese Konsequenzen für Talentförderung und die Forschung? Und gerade für uns im Alltag, jetzt wenn du das hier hörst, dann bist du vielleicht irgendwo in einem NLZ oder bei irgendeinem Verband oder bist einfach nur interessiert, hast vielleicht einen Verein oder eine Mannschaft unter einem NLZ-Niveau Und ich habe mir das mal erlaubt, quasi mit den goldenen Prinzipien der Talentförderung oder der Talentidentifikation zu kombinieren und meine, ganz wichtig, Schlüsse daraus zu ziehen. Wer es anders sieht, wie war da oben schon gesagt, gerne schreiben an podcast@advance.football, so nämlich. Und diese Punkte würde ich jetzt gerne einmal kurz loswerden. Das sind nämlich 4 Stück. Das erste ist nämlich diese Standortdaten sind nur der Anfang. Ja, die Studien zeigen, Geografie ist irgendwie kein Kontext und auch, also Geografie ist Kontext und kein Schicksal. Ob ein Ort Talente hervorbringt, hängt weniger von seiner Größe ab, sondern eher davon, welche sozialen und vor allem strukturellen Bedingungen dort geschaffen werden. Also Infrastruktur, Teilhabe und lokale Kultur. Für die Praxis heißt es da nichts anderes als: Eine Förderstrategie darf nicht auf Stadtgrößen oder Einwohnerzahl beruhen, sondern muss die Fragen stellen, wie spielen die Kinder dort, wer betreut sie, wann werden sie betreut und welche Zugänge gibt es wirklich. Ja, und das deckt sich dann mit dem Prinzip der möglichst breiten Basis. Ja, also Talentförderung funktioniert nur, wenn wir es schaffen, viele Kinder lange genug Teil des Systems bleiben zu lassen, weil Talent aus Teilnahme wächst und nicht aus Selektion. Ja, ich brauche eine breite Basis und so lange wie möglich, so viele wie möglich, so lange wie möglich, um ein erfolgreiches System zu haben. Der zweite Punkt ist Fokus auf Spielerentwicklung statt frühe Identifizierung. Denn beide Studien warnen implizit vor verfrühter Auslese. Also diese Hotspots entstehen durch kontinuierliche Entwicklungsgelegenheiten, nicht durch irgendwie eine frühe Elitenbildung. Also diese Daten aus den Niederlanden vor allem zeigen dann, der soziale und ökonomische Hintergrund einer Region erklärt mehr als jede frühe Sichtungsstruktur. Daraus folgt für mich Selektion so spät wie möglich, ja, haben wir gerade eben schon gehabt, denn unterschiedliche Reifegrade verzerren frühe Entscheidungen, ähnlich wie beim Relative Age Effect, mehrere Einstiegs- und Rückkehrpunkte, also diese Entwicklungsverläufe sind nicht linear und diese Systeme brauchen eben diese flexiblen Übergänge und Entwicklungsfokus statt Talentsiegel, beobachte Fortschritt und nicht einfach immer nur den Status, den er gerade hat, dieses Talent oder dieser Spieler. Und diese Prinzipien reduzieren Zufallseffekte, also genau das, was die Forschung beim Birthplace-Effekt kritisiert, den Irrglauben, Talent sei in Anführungszeichen am richtigen Ort geboren, statt lang genug gefördert. Und das dritte, informelles Spiel ist Systemleistung. Was meine ich damit? Die Hotspot-Analysen betonen die Bedeutung von freiem, häufigen Spielen außerhalb formaler Trainingsumgebungen. Ja, gerade in urbanen Räumen mit hoher sozialer Dichte entstehen durch selbstorganisierte Lernformen die Technik, Entscheidungsverhalten und dann eben auch Kreativität fördern. Das greift dann auch das Prinzip der langfristigen Lern- und Entwicklungsgebung wieder auf. Ja, also Kinder müssen vielfältige Spielangelegenheiten haben, keinen Leistungsdruck irgendwie, ständig irgendwelche Tabellen oder sowas. Ja, mit der Zeit und auch mit dem Raum, sich selber ausprobieren zu dürfen und selber Sachen entdecken zu dürfen. Ja, also Förderung ist dann keine Sofortmaßnahme, sondern Teil von einer lebendigen Spielkultur. Und ein Stichwort, das mir hier einfällt, was ich immer wieder propagiere und wir immer wieder sagen, ist, die DFB-Fußball-Courts, die es im Rahmen der WM 2.6 gab und auch gebaut wurden, ist das Beste, was der DFB in den letzten 30 Jahren gemacht hat. Und vielleicht, kleiner Aufruf hier, hat Nike, wenn sie jetzt bald übernehmen als Sponsor, ja Lust, einen Teil der zig Millionen, die sie an den DFB überweisen, irgendwie zweckgebunden zu übermitteln, weil ich einfach glaube, dass das sehr, sehr viele positive Effekte hat auf dieses Thema, eine Lern- und eine Entwicklungsumgebung für, ja, nicht nur für die Elite auszubilden, sondern eben diese Lern- und Entwicklungsumgebung auch für niederschwelligere Angebote bereitzustellen. Und das vierte ist, qualifizierte Menschen machen Systeme wirksam. Auch das ist keine Raketenwissenschaft, weiß man schon sehr, sehr lange. Sowohl in den USA als auch in den Niederlanden zeigt sich, entscheidend ist nämlich nicht die Anzahl an Stützpunkten, sondern die Qualität der Menschen, die dort Beziehungen gestalten und Entwicklung begleiten. Ja, also das bestätigt dann das Prinzip, es braucht eine große Kohorte, so qualifizierter Trainer und Praktiker, die quasi helfen, Talent zu fördern, aber auch dann ein Stück weit zu selektieren irgendwann natürlich. Und je komplexer Talentkontexte werden, desto wichtiger ist ein Netzwerk aus den pädagogisch geschulten und vor allem auch kommunikativ sehr, sehr guten Trainern, die diese individuelle Entwicklung verstehen und auch ein Stück weit koordinieren können. Ja, also von der Elternarbeit bis hin zur Schule, bis zum Verein. Denn nur so entsteht das, was sich eine ja, mehr oder weniger funktionierende ökologische Entwicklungsumgebung nennt oder nennen kann in dem Fall. Was dann also das Fazit? Der Birthplace oder die Birthplace-Forschung zeigt, erfolgreiche Regionen schaffen Bedingungen, die den Prinzipien folgen. Ja, also sie halten Kinder möglichst lange im System, das haben wir schon besprochen, öffnen viele Wege hinein und wieder hinaus. Ja, es kann sein, dass ich in der F-Jugend rausfall oder in der E-Jugend und dann in der C-Jugend plötzlich wieder aufploppe. Da muss ich die Möglichkeit haben, wieder reinkommen ins System und fördern durch kompetente Menschen, vor allem in sozial tragfähigen Strukturen. Heißt, Talente entstehen dort, wo Systeme Vielfalt zulassen, Entwicklung priorisieren und Spielen als Teil des Lernens begreifen, nicht dort, wo möglichst früh irgendwie aussortiert wird. So, und wenn man den jetzt ernst nimmt, den Birthplace-Effekt, dann nicht, weil der Ort irgendwie magisch ist, sondern weil er die Lebensbedingungen strukturiert, unter denen dieses Talent dann auch ein Stück weit gedeiht. Und das ist dann irgendwie kein romantisches Konzept, sondern es ist vielmehr eine Aufforderung, diese Förderstrukturen, die wir in ganz Deutschland haben, und ich beziehe das ja nicht nur jetzt auf die DFB-Stützpunkte, nicht isoliert, sondern immer im Kontext, wenn möglich, zu denken und auch zu gestalten. Und für mich bleibt da der entscheidende Satz, nicht der Ort macht das Talent, sondern die Möglichkeiten, die der Ort schafft. Und das gilt für Basketball in den USA, genauso wie Fußball in den Niederlanden und natürlich auch für uns im Kinder- und Jugendfußball in Deutschland und letztlich für jedes System, das junge Menschen Entwicklung erlaubt. So, das war sie wieder, die Studie des Monats. Bin sehr, sehr gespannt auf dein, auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr oder wenn du das Thema vertiefen möchtest, dann empfehle ich die beiden Originalarbeiten mal. Ich packe sie in die Shownotes. Und wenn dich diese Themen generell interessieren, dann folg uns doch sehr, sehr gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf YouTube, auf jeglichen anderen Social Media Kanälen. Du kannst einfach nach Advanced Football gucken. Da findest du immer wieder so spannende Ansätze, aber auch deutlich praxisnahere Tipps dann sozusagen. Und in der letzten Studie des Monats, habe ich am Anfang schon gesagt, habe ich über den Reverse Relative Age Effect gesprochen. Auch der könnte interessant für dich sein, kannst du dir auch sehr, sehr gerne nochmal anhören. Und noch mehr Wissenschaft, ich weiß, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Podcast-Folgen von uns, gibt es, wenn du ganz, ganz weit runter scrollst. Wir machen das Ganze ja schon seit 6, 7 Jahren und die Anfänge waren tatsächlich Wissen und Erkenntnisse aus der Primärquelle, denn mit ganz verschiedenen unterschiedlichen Professoren und Doktoren. Das geht los bei Martin Lames, Arne Güllich, Klaus Roth und you name it, also alles irgendwie dabei. Deshalb ganz, ganz weit nach unten scrollen. Auf dem Weg findest du auch 2, 3 Folgen mit Dami Dugancic, die wir aufgenommen haben zum Thema Talentförderprogramm. Also auch das kannst du dir sehr gerne mal anhören. Und dann hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Gerne, wenn du Anmerkungen hast, podcast@advance.football. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass wir uns um die Studie des Monats unterhalten. Bis dahin. Ciao, ciao.